Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner erneut, die Deutsche Post. Die Kollegen dort machen wirklich moderne, echt starke Sachen im datengetriebenen Marketing. Das neueste Baby hat den Namen Concentric. Was genau ist das? Es ist eine Möglichkeit, Warenkorbabbrecher oder einfach Website-Besucher, die ja erstmal der Natur nach unbekannt sind, trotzdem mit einem Offline-Mailing, also per Brief, wieder anzusprechen. Online und offline geschickt verknüpft, das geht mit diesem sogenannten Concentric-Cookie. Diejenigen, die sich mit Marketing auskennen, die werden wahrscheinlich jetzt sagen, okay, das ist eine Art Retargeting per Brief und genau das ist es. Und man kann sich vorstellen, wie gut die Öffnungsraten und die Conversion Rates auf den Brief sind. Also das ist echt ein spannendes Thema. Informiert euch am besten drüber. Morgen und übermorgen ist ja unser Festival hier in Hamburg. 40.000 Besucher und mittendrin die Deutsche Post mit einem Stand, der 2 Tage offen hat, mit einer Masterclass. Sprecht uns an, geht bei der Deutschen Post vorbei. Wir machen gerne auch Intros und lasst euch erklären, was man da machen kann. Viel Spaß.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche ein besonderer Gast, den ich schon seit ganz, ganz langer Zeit verfolge, der in der deutschen Digitalwelt viele Schlagzeilen gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes auch selber geschrieben hat. Hier ist Christoph Bornstein von TRGG. Moin Christoph.
Moin.
Ich habe ja jetzt gerade gesagt, du hast Schlagzeilen gemacht. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich glaube, ich kenne dich aus einer Zeit, oder ich weiß zumindest von dir, dass du sogar auch mal mit AdTech angefangen hast. Kann das sein?
Ganz früher, das ist ja eine super lange Geschichte. So, wir haben 2000 mein Unternehmen gehabt, Areo, das gibt es auch immer noch. Die machen heute nur noch so Ad-Server-Zeug. Das war damals ein CRM-Software-Unternehmen. Und da war AdTech, glaube ich, immer eine so der ersten Sachen, ja.
Ich erinnere mich noch, ich habe damals irgendwie mit der Firma zu tun gehabt, auch als es so um Restplatzbuchungen von Bannern und sowas.
Was machen die heute? So, AdTiger heißt das.
Genau, AdTiger. Ja, war zwischenzeitlich auch, da warst du, glaube ich, auch schon raus. Warst
lange.
Auch
mal eine. Ja. 2002 bin ich da raus.
War das deine erste Firma?
Ja.
Nach dem Studium?
Nein, ich bin 83 geboren, da war ich 17.
Das heißt, das war sozusagen ein Schulprojekt, oder nicht?
Ja, es war ein Bekannter von mir, der tatsächlich auch in meine Klasse ging, der fing an zu coden und brauchte irgendjemand, der ihm einen Businessplan schrieb. Und ich habe doll dreist, wie ich damals war, gesagt, ja, schreibe ich einen Businessplan, habe mir das zusammengegoogelt und dann gab es da irgendwie eine Finanzierung, damals von der Bank noch und so. Und dann wurde dieses Unternehmen gegründet als GmbH und so. Also ja, irgendwie Schulprojekt und Firma spielen.
Hast du dann studiert überhaupt?
Ich habe dann 2003, glaube ich, nochmal Jura studiert, ist aber auch nicht ganz geschafft.
Okay, aber das heißt, nebenher schon gearbeitet? Oder?
Ja, also wir haben dann noch eine zweite Company versucht, die den echt schönen Namen 1110, ich hätte gerne mal wieder eine Company 1110 heißt, 1110 hatte. Da war aber der Name größer als der Erfolg. Und dann habe ich Jura studiert und dann bin ich bei Frogster, die damals massively Multiplayer Online Games gemacht haben, an Bord gegangen. Und habe da das Online-Marketing aufgebaut. Also so OMR-Zeug schon ganz viel.
Okay, und dann Frogster und danach dann aber was Eigenes.
Genau, also Frogster war dann irgendwie so der Sprung in Vermarktung ist relativ langweilig, auch von Games. Also du hast ja irgendwie, wenn du es, du kennst es ja auch, irgendwann passt dein Geschäftsmodell in so eine Excel-Tabelle. Und dann haben wir uns irgendwie TRGG ausgedacht, während wir da saßen und Games vermarktet haben. Als so wilde Fantasieagentur, deswegen heißt die auch so komisch, und haben es dann gegründet, als irgendwie klar wurde, wir wären nicht glücklich mit Online-Games. Wir haben nie unsere Produkte gespielt, sondern saßen da halt so zwischen Menschen, die LARPen gingen in den Wald, also LARPen, Live-Action-Roleplay-Games, für alle, die es nicht kennen, da nimmt man ein Holzschwert und verkleidet sich. Und wir passten da halt nicht rein und haben es dann TRGG ausgedacht und das gegründet 2008.
Und du hast gerade schon gesagt, der ungewöhnliche Name, das TRGG heißt ja eigentlich Torben, Lucy und die gelbe Gefahr.
Genau.
Das ist nun wirklich sehr ungewöhnlich und wie kommt man dann ausgerechnet darauf?
Tatsächlich muss man erstmal nicht wirklich vorhaben, das zu gründen, um so wild mit Namen rumzuspielen. Und es war echt tatsächlich so, das war so eine Fantasieagentur. Also wir haben uns das so als Sehnsuchtsort ausgedacht, weil wir in seinen traurigen, dunklen Games-Schächten saßen. Und Torben und Lucy waren Eierbechernamen. Frenzi, meine Mitgründerin und ich haben damals in der WG zusammen gewohnt und wir haben uns Eierbecher mit den albernsten Namen drauf gekauft, Torben und Lucy. Die gab's und dann gab's noch den Halbteil, mit dem wir gegründet haben. die gelbe Gefahr. Also ist so Kombination aus Quatsch und noch mehr Quatsch.
Okay. Und das war also auch ein Mitgründer dann am Ende?
Genau, also so sind, es ist irgendwie deskriptiv für alle drei Gründer. Obwohl natürlich keiner, ich bin auch schon mal gefragt worden, warum denn die Gründer nicht mehr da sind, weil ja keiner Torben und Lucy heißt. Und dann war immer so ein, da war immer so ein Sternchen dran, Namen machen wir neu, wenn wir es dann wirklich gründen. Und wenn du es nur oft genug sagst, dass etwas so heißt, was du dir ausgedacht hast, dann kannst du das nicht mehr. So, dann mussten wir Torben, Lucy und die gelbe Gefahr gründen. Fand der Notar auch total lustig.
Hat es euch im Nachhinein geholfen, so zu heißen?
Weiß ich nicht genau. Also ich glaube, es ist super erinnerungsfähig. Also ich glaube, es hat sich immer, also jeder, der damit zu tun hatte, hat sich entweder irgendwas mit gelbe Gefahr oder mit einem den Namen gemerkt. Wir sehen im US-Geschäft, sollte man so nicht heißen. Da ist auch nur noch TLGG, weil das halt Asiatenwitze findet kein Amerikaner lustig, kein bisschen. Und deswegen ist da nur TLGG. Also da ist es jetzt das erste Mal so in der Internationalisierung. Und jüngere Gründer denken da heute früher drüber nach. Wirklich ein Problem.
Wie groß seid ihr aktuell?
180 Leute.
Und euer Geschäftsmodell ist mittlerweile Social-Media-Beratung, Transformationsberatung, wo, sag mal mit eigenen Worten?
Ja, sind im Grunde, es sind ja mehrere Firmen inzwischen, das ist ja dann irgendwie das, was du machst. Du machst eine Gruppe draus. Inzwischen gibt es, also es gibt eine Agentur, das ist viel Social-Media, viel digitale Kommunikation, das ist das, was wir am Anfang gemacht haben. Und sehr früh hatten wir die Idee zu sagen, digitale Geschäftsmodelle, Organisationsberatung, Organisationsentwicklung muss ein Thema sein. Inzwischen haben wir die Consulting GmbH, TLGG Consulting GmbH, daneben gegründet, die tatsächlich Unternehmensberatung macht. Also es ist so konkurrierend zu den McKinseys und BCGs dieser Welt, auf Vorstandsebene wirklich originär digitale Wertschöpfung, digitale Geschäftsmodelle. Und dann gibt es noch so ein bisschen andere Agenturen. Wir haben noch eine andere Marke daneben und die New York Gesellschaft ist noch eine eigene Gesellschaft.
Okay, aber das heißt, der Hauptumsatz kommt aus Social Media und aus Transformationsberatung?
Genau, ja. Ja, okay. Also da kommt, ja, genau, das, damit verdienen wir unser Geld.
Und wie ging das am Anfang los? Also ihr hattet dann, wer war euer erster Kunde, mal so gefragt?
Der erste relevante Kunde war entweder die Telekom oder Subway. Die Telekom damals mit gar nicht so wenig Innovationsprojekten. Die hatten ja dieses Product and Innovation in Berlin früher. Da haben die eine Videoplattform gemacht, kann sich heute auch nicht mehr daran erinnern, 3min. Das war so ihr YouTube. Und hatten einen elektronischen Programmguide online, bei dem du Fernsehprogramm angucken konntest, Twister. Das war so eins der ersten Projekte. Und dann Subway tatsächlich wirklich der erste so große Kunde, also aus damaliger Perspektive große Kunde.
Und ich frage jetzt mal so für alle, die sich das auch vorstellen, eines Tages zu machen, also wie kommt man in so einen Pitch dann rein oder wie kommt man an die Telekom und an Subway dran? Das ist ja mit dem Namen, mit
Torben, der jetzt, die gelbe Gefahr.
Ja, mit der, also ohne echte Historie, sondern wenn man in einer Spielefirma sitzt, wie geht das los? Also wie kam der Kontakt
auf? Das war tatsächlich, ich glaube, wir waren relativ glaubwürdig, also man muss sich ja immer in die Zeit zurückerinnern, wie das damals war. StudiVZ war irgendwie der dominante Platzhirsch und ich glaube, wir waren die einzigen, die irgendwie einen artikulierten Standpunkt zur Zukunft hatten. Also so inklusive so ein paar Interviews, wenn man die heute liest, liest sich das wirklich albern, zu StudiVZ wird nicht überleben, Facebook wird den deutschen Markt erobern und das hat sich ja als relativ wahr erwiesen. Und ich glaube, der Einstieg war wirklich so dieses digitale Innovation und irgendwie eine Vorstellung von der digitalen Zukunft haben, das hatte damals nicht so viel, so viele Unternehmen. Und ich glaube, da griff man dann irgendwie zu, weil man das Gefühl hatte, die verstehen, wie das so weitergehen wird.
Und da hast du erstmal Interviews zugegeben, sozusagen auf Branchenplattformen?
Also da ging meine Karriere als Wanderprediger los, also so auf Veranstaltungen und so. Also wirklich die mühevolle, wie so eine Band. Du spielst erst in sehr, sehr kleinen Sälen, bevor die Kolumbiahalle kommt.
Okay, und dann ging das aber, also sozusagen hast du einen guten Eindruck gemacht in den kleinen Hallen, also hast du da überzeugt? Und dann
ja, mit meiner Performance.
Ja, und dann wird es immer größer.
Genau, dann kriegst du irgendwann so die Anfragen von, was bedeutet denn diese Interpretation der Zukunft für uns? Und dann kriegst du Chancen. Und das, die Telekom war relativ deutlich so eine Chance und Subway auch. Und dann der Turning Point, in Ermangelung eines deutschen Wortes, war die Lufthansa, die uns dann irgendwie 2010, 2011 einen Konzernrahmenvertrag gegeben hat. Da waren wir dann global für deren Social-Media-Themen verantwortlich. Das war dann so der Moment, da ging es dann so richtig los.
Das heißt, ihr habt damals sozusagen die Facebook-Seiten gepflegt oder genau. beantwortet und, ja. und irgendwie Anzeigen geschaltet
ich,
auch?
Im Zweifel würde ich behaupten, auch aufgebaut, also mal angelegt und genau, also so dann kam Instagram irgendwann, dann kam das ganze Thema Social Advertising, also tatsächlich wirklich den ganzen Mix an.
Das alles schön mit eingesammelt, thematisch, erst das Organische, dann das Paid
ja, genau.
und dann hinterher die Beratung. Und
man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, Paid war nicht so groß damals, aber genau, das ging dann oben drauf. Und dann merktest du von da ausgehend, und deswegen ist die Beratung auch logisch und Lufthansa auch ein logischer Kunde, merktest du, okay, für die ist das gar kein Kommunikationskanal aus einer Marketingperspektive, sondern im Zweifel sehr viel mehr Service getrieben als Marketing getrieben, weil Menschen sagen da, dass sie ihren Koffer verloren haben. Dann stellten sich so Fragen, die hießen dann, wie organisierst du eigentlich 24/7 Service auf Twitter? Wie muss so ein Service-Level sein? Wie strukturierst du das Ganze? Und dann wurde immer klarer, wir haben zwar mit Marketing zu tun, du musst aber in die Struktur des Unternehmens gehen. Und aus dieser Strukturierung des Ganzen, auch aus der Frage, wie machst du eigentlich CRM auf Facebook, Kundenbindung, wie kannst du das Fan-Sein mit dem Fakt korrelieren, dass jemand häufig fliegt, also wie bringst du die Daten übereinander, ging dann eine sehr viel tiefere strategische Überlegung los, die lange dann nicht mehr Marketing waren. Dann kamst du irgendwann dahin zu sagen, okay, wie verdienst du denn digital mal dein Geld? Damals war TripIt relativ groß, ich weiß nicht, kennt man eigentlich, kennen nur wenige, ist so ein Reiseplan-Verwaltungstool. Und dann war die Hypothese, da kann man die Daten doch rausziehen und verstehen, wann, wer, wo, wie hinfliegt, wenn man das mit Facebook korreliert. Und dann haben wir uns mit strategischen Themen beschäftigt, die wirklich lange über Marketing hinausgingen. Und daraus kam dann wirklich die Logik von, wie verdienst du denn wirklich mit Technologie Geld? Und das eben obendrauf auf, wir verkaufen einen Flug.
Okay, und das heißt, dann kam konsequenterweise erst die Anfrage aus der Marketingabteilung und irgendwann wurdest du dann mal zum Chef
genau,
vorgelassen, also so, der dann andere Fragen hatte.
Ich saß halt 2012, ich kann mich noch relativ gut erinnern, neben Christoph Franz, der damals der Vorstandsvorsitzende war, und meine Aufgabe war, erklär dem, was die da auf der Bühne machen. Das war so, setzt den Kontext. Und daraus ergab sich dann irgendwie die Frage auch von ihm, okay, wie kann man denn damit Geld verdienen, wie geht das? Und daraus wurde bei Lufthansa dann, und die waren auch so der erste Kunde, bei dem wir das groß gemacht haben, über längere Zeit dann die Zusammenarbeit und letztendlich sowas wie Lufthansa Innovation Hub, den es ja heute noch gibt, mit dem die eben tatsächlich neue digitale Produkte bauen.
Und also ihr wart ja auch so ein bisschen, ich erinnere mich nämlich noch, ich wurde irgendwann, ich glaube 2012, hat mich mal eine Freundin von mir gefragt, die bei E.ON arbeitet, ob ich eine Social Media Agentur kenne, die ich für ja. E.ON empfehlen kann. Da habe ich so überlegt, so gibt gar nicht so viele. Und da habe ich, ohne dass wir uns kannten, gesagt, guck dir den mal an. Oder guck dir die mal an, weil ich auch den Namen mir gemerkt hatte. und dann wart ihr, glaube ich, auch mal bei E.ON irgendwie.
Oder ja, so. Ja, also E.ON war bei E.ON habe ich tatsächlich ein paar Mal auch in der Vorstandssitzung gesessen. Und da haben wir dann auch relativ viel, also E.ON war so der zweite große strategische Kunde. Neben Social-Themen, wo wir tatsächlich irgendwie die Frage
guck mal, haben. Guck mal, habe ich mitgeholfen vielleicht?
Hast du?
Vielleicht
kaufe ich nachher noch Schokolade für dich. genau, also die waren auf dieser Reise von, wir machen strategische Themen, ziemlich wichtig. Und dann irgendwann wurde irgendwie klar, das ganze Thema Marketing, Betreuung von Marketing und Beratung von Vorständen zu digitalen Fragestellungen musst du trennen, weil es einer komplett anderen Logik folgt, ob du dem Marketingchef tatsächlich strukturierst, wie das Produkt besser zu verkaufen, das Engagement mit Kunden funktioniert, oder ob du dir überlegst, wie verdient E.ON eigentlich mal mit Smart Grid Geld und welche Rolle spielen elektronische Autos, die automatisch feststellen, ob sie ihren Speicher ins Netz entladen und so ein Kram. Das hat mit Marketingfähigkeiten halt nicht mehr so viel zu tun.
Welches ist für die Agentur das bessere Geschäft am Ende?
Das profitablere Geschäft ist bei Unternehmensberatung, ganz deutlich. Okay. Also so, wir brauchen beides, weil wir die Oberfläche im Marketing brauchen und auch die Sichtbarkeit. Du kannst über viele beraterische Cases eben nicht reden, aber letztendlich machst du mehr Marge, mehr Profit auf der Unternehmensberatungsseite.
Aber das ist dann irgendwann auch ein reines Word-of-Mouth-Reference, also du musst irgendwie empfohlen werden und dann...
Also da merkst du dann, das war ja auch für mich relativ neu, wie klein so die Vorstandsnetzwerke in Deutschland sind. Person A kennt Person B, also dann wirst du weitergereicht.
Und man muss da sagen, die Leute hören dich jetzt ja nur. Du bist auch schon ein ungewöhnlicher Typ. Ich habe dich ja dann irgendwann live, glaube ich, in längerer Zeit, vor 2-3 Jahren mal wieder irgendwo getroffen in Berlin. Und da weiß ich noch, da war ich auch überrascht, weil du...
Dass selbst, ich mich nicht rasiere.
Selbst für ein Digital-Event, sagen wir mal, einen auffällig eigenen Look hast, lange Haare, Bart, wenig Interesse offensichtlich oder wenig vordergründiges Interesse an... an den Berliner Styles, an, weiß ich nicht, hochgekrempelten Hosen und coolen T-Shirts oder sowas und weißen Turnschuhen, sondern so ganz, ja, sagen wir mal so, wie es morgens gefühlt aus dem Kleiderschrank kommt. Und man hat das Gefühl, du hast das auch kultiviert, kann man das so sagen?
Das kann man immer schön behaupten, so ex post. In Wahrheit ist es tatsächlich so, das kann ich natürlich auch schön behaupten, ich habe einfach wirklich Lust, so loszugehen, wie ich mich morgens anziehe. Also so, ich mag Anzüge auch so ungern, und du hast jetzt so einen, das ist so der Hamburger Polunder, den da hat man halt hier, damit kommt man so
grauer Pullover,
damit kommt man so auf die Welt mit so Kragen drunter. Ich mag das halt einfach so lieber.
Okay, also, aber du, dir ist schon auch bewusst geworden irgendwann, dass du auch eine Marke bist.
Ja, das ist irgendwie entstanden, das ist halt, also ich würde immer behaupten, das ist nicht gemacht, sondern ich war einfach, ich habe ignoriert, wie man sich so anzuziehen hatte, und jetzt heute wirkt es halt so gemacht. In Wirklichkeit ist es halt echt so, das ist so, was oben auf dem Stapel lag.
Aber hast denn du keinen, also man stellt sich ja vor, so der normale Mensch, der jetzt sozusagen aus einer Spielefirma kommt, dann irgendwie eine kleine Agentur startet und auf einmal sitzt man beim Lufthansa-CEO am Tisch, dann ist man ja nervös, dann will man sich ja auch in gewissen Konventionen verhalten, um halt irgendwie sicher zu sein, glaube ich. Und dir ist das scheinbar erstmal egal, und du denkst, ich mach's jetzt, wie ich es meine, oder schmeiß mir halt raus.
Ja, ich fand Autoritäten halt, also, und das ist so ein bisschen ja auch das, was du lernst, so Autoritäten sind ja eine gesellschaftliche Konzeption, die sind ja oft, also natürlich weiß Christoph Franz in dem Fall besser, wie man eine Airline steuert, als ich, aber in dem Feld, in dem ich mich auskenne, kenne ich mich im Zweifel, also weißt du, es ist so ein, ich mag Respekt vor Leuten haben, aber ich mag nicht so vorausgeschickten Respekt zu haben, nur weil die jetzt der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa sind, so das.
Okay, also und das kommt ja auch irgendwie gut an. Also scheinbar hast du damit so die ganzen gängigen Beratermuster ja alle durchbrochen.
Ja, oder nicht, weiß man ja nicht. Also vielleicht polarisiert es halt so, und die eine Seite findet es mega super und die andere hat sich schon immer aufgeschrieben, den rufen wir mal niemals an, weil der ist ein Arsch und der weiß nicht, wie man sich an... Also weil, keine Ahnung, es ist ja so, du kannst es dir immer nur im Ergebnis angucken, dass du siehst. Ich würde unterstellen, wenn ich das so durchdenke, dass es schon polarisiert und das andere das auch ganz blöd finden. Also so, das kann man auch blöd finden.
Aber ich meine, trotzdem, es wird ja empfohlen und man merkt es sich vielleicht eher, und ich habe das Gefühl, so in der ganzen deutsche Führungstruppe, die du ja gerade, so eine kleine Anzahl an Menschen am Ende, sind ja auch alle irgendwo sich ähnlich, und dann, du bist halt zumindest auf den ersten paar Minuten auf jeden Fall anders und hinten raus wahrscheinlich auch.
Ja, oder ich weiß halt so meinen Kram. Also ich habe, und ich begreife das auch tatsächlich als totale Ehre, ich weiß nicht, Ehre ist vielleicht das falsche Wort, aber als Privileg, einfach ich sein zu können. Ich hätte aber, ich kann auch nichts anderes. Ich kann nur ich. Es ist so, ich kann keine andere Rolle. Es gibt halt
und du
genau
hast auch
das.
Keine Angst vor klaren Ansagen. Ich hab eine andere Story. Hier ein guter Kumpel von mir, der bei Jung von Matt, den da das Management macht, der sagte mir mal, du wärst mal bei Jung von Matt gewesen und hättest du im ersten Gespräch mit ihm gesagt, ja, alles ganz nett hier, aber ich würde jetzt, glaube ich, nur mit der Hälfte der Leute arbeiten oder sowas. Und da so, wo man sich so denkt, ups, klare Ansage fürs erste Treffen oder so.
Ja, aber hast du keine Angst vor? Nee, aber warum auch? Also das ist die Frage ist halt, bist du da konsistent? So, würdest du das im Zweifel, ist ja jetzt nicht mein Jung von Matt und irgendwie muss Jean-Remy damit umgehen, aber würdest du das für dich so umsetzen? Und ja, das würde ich im Zweifel. Also so, das ist der Maßstab, den ich irgendwie an mich setze, und dann kann ich den ja auch, also weißt du, solange es irgendwie authentisch ist. Ich mag nichts weniger als so diese gemachtpoltrige, so ich mache das, weil es irgendwie auffällt. Das ist dann halt so, ich habe da bestimmt im Zweifel nicht drüber nachgedacht. Ich habe es auch vergessen, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ehrlich, es ist auch irgendwie authentisch. Ne? Gibt es denn trotzdem sozusagen für eure Agentur-Story, 180 Leute ist ja schon ein Wort im Agenturbereich, oder gab es da irgendwann so eine Art Blueprint oder irgendeinen ein Vorbild in den USA, seid ihr so ein bisschen RGA inspiriert, irgendwas anderes, wo du sagst, das ist so ein Weg. Wettbewerb ist jetzt offensichtlich große Unternehmensberatung, Kreativberatung ja auch wahrscheinlich irgendwo.
Ja.
Aber du hast das immer aus dem Bauch herausgesteuert, ohne rechts und links zu gucken?
Ja, schon. Also wir haben uns verglichen, aber immer eher andersrum. Wir wollen nicht so sein wie. Also so, und wir wollten wie ganz viele nicht sein. Also das, was wir jetzt im Beratungsgeschäft machen, ist auch ganz viel so, und wir wollen eben nicht so sein wie McKinsey, und wir gucken uns an, warum das nicht so funktioniert, wie wir es gerne haben wollen. Es ist schon auch viel Abgrenzung. Das ist nicht besonders ehrenwert, aber es ist viel so ein, habe ich gesehen, und ich habe mir echt wirklich viel angeguckt, so wie sind Agenturen strukturiert und so, und habe dann immer gedacht, nee, da müssen wir einen anderen Weg finden und drum probieren, wie ein Weg anders sein kann. Und so ist jetzt im Consulting eben auch wieder. Ich habe schon ein Gefühl dafür, wie ein McKinsey oder ein Boston Consulting funktioniert. Ich weiß aber auch, warum das nicht funktioniert und nicht das Unternehmen ist, was ich irgendwie managen könnte.
ganz kurz unterbrechen und Hinweis auf unsere Freunde von CrossEngage aus Berlin. Eine junge Marketing-Technologiefirma, die wir sehr schätzen, die ein Problem adressiert, das wirklich, glaube ich, eines der größten ist. Und zwar die Kundenbeziehung sauber zu managen. Wenn ich Advertiser bin, habe ich verschiedenste Informationen aus verschiedenen Datentöpfen über meinen Kunden. Das zusammenzuziehen und zu verstehen, wann spreche ich den Kunden an, über welchen Kanal, mit welcher Botschaft. Meistens ist es ja ehrlicherweise E-Mail. Aber überhaupt, sagen wir mal, da sauber zu kommunizieren und richtig gutes CM zu machen, ist so schwer und so wenig Firmen machen das. Und die Kollegen von CrossEngage können da wirklich helfen, bringen da verschiedene technologische Lösungen mit. Einfach sehr nette und sehr smarte Marketeers. Einfach ein Gespräch lohnt sich. Entsprechend weise ich gern darauf hin, dass die morgen, übermorgen natürlich bei uns vor Ort in Hamburg sind mit einem Stand. Geht vorbei bei CrossEngage. Die Kollegen geben auch eine Masterclass am Donnerstag um 12:30. Die heißt Building Your Marketing Technology Stack. Wer CRM besser machen möchte, sprecht mit CrossEngage. Es macht so oder so in jedem Fall Sinn. Viel Spaß. Sagen wir mal, wenn man jetzt guckt, was ihr macht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das, solange du auch persönlich oder das Gründerteam involviert ist, alles relativ easy und gut kontrollierbar ist und ihr macht da einen guten Job und kennt euch ja auch über Jahre aus. Aber wenn man das jetzt sozusagen irgendwann delegieren muss, wenn du 180 Leute hast, da tust du dich ja schwer, alle noch zu kennen überhaupt, geschweige denn die Arbeit von allen irgendwie zu bewerten und einzugreifen und so. Bei McKinsey und BCG ist es ja so, die stellen ja irgendwie immer sehr, sehr herausragende Studenten ein und machen da sehr wahnsinnig viel über das Hiring und über sehr viel so Firmenprozesse, wie man da Qualität sichert. Wie schaffst du das sozusagen, deinen Typus, der nun so ungewöhnlich ist, wie wir es gerade diskutiert haben, zu hebeln über 180 Leute?
Ich glaube, was total wichtig ist, haben wir auch einen irre langen Prozess gemacht mit uns, ist so das ganze Thema, lässt sich so schön verdichten, auf wertebasierte Führung. Also so, was sind Werte, was macht deine Kultur aus, die TRG eben zu dem macht, was es ist, und wie ist sowas übersetzbar? Also du hast ja bei der Größe dann immer die Frage von, wie führst du eine zweite Führungsebene ein? Da haben wir viel rumprobiert, sind auch oft gescheitert und waren dann nicht auf dem Punkt erfolgreich, was auch okay ist, glaube ich. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass relativ klar ist, dass Kultur und Werte wichtiger sind auf einer zweiten Ebene als manche andere Faktoren. Und dann haben wir uns tatsächlich einen Coach geholt, den ich sehr, sehr mag, haben mit dem angefangen zu strukturieren, die Frage und auch aufzuschreiben, was macht eigentlich unsere Kultur aus und was müssen wir an Menschen, die dann Teams, die wir nicht mehr direkt führen, an Werten übergeben, die sie dann wieder verkörpern müssen und auf die sie sich committen müssen. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüssel dafür, dass wir überhaupt so groß werden konnten, dass wir tatsächlich Menschen gefunden haben, die das einerseits verstanden haben, was irgendwie Werte sind bei uns und dieses andererseits tatsächlich leben können. Und ich finde, man sieht das immer so ein bisschen, das ist für mich immer ein wichtiger Messpunkt und der ist schon lange her, wenn du nicht mehr selber in einer Anstellung beschäftigt bist von Menschen, also wenn du nicht mehr den nächsten Kandidaten selber geheiert hast und kein Gründer mehr drin saß und du guckst dir den dann an, wenn er eingestellt ist und überlegst dir, hättest du die auch angestellt, die Leute? Also repliziert sich die Organisation in einer Art, wie du es auch gemacht hättest, obwohl du nicht da drin warst. Und da habe ich immer das stabile Gefühl gehabt, ja, das geht so weiter, wie wir es auch gemacht hätten, vor allem kulturell. Also es sind immer noch so die Menschen, die Kultur haben, die wir gut finden. Weil was für uns am Anfang total wichtig war, und das finde ich auch immer noch total wichtig, ist so dieses, du verbringst die Mehrheit deiner Stunden auf Arbeit. Also darf es sich nicht anfühlen wie ein Schacht im Bergwerk, sondern sollte irgendwie kulturell auch was tragen, wo du mit Menschen zusammen bist, mit denen du Bock hast, Zeit zu verbringen.
Was ist eure zwei wichtigsten Werte?
Liebe deinen Kunden ist natürlich irgendwie so, das ist ein Professional Service Business, ist relativ klar. Wir haben 80% Einverständnis, 100% Energie. Also es ist so, wenn wir zu 80% einig sind, dann wird umgesetzt. Also es geht wirklich um Execution bei dem Ganzen. Und ich mag liebe Muskelkater sehr gern. Also so die extra Meile gehen, um irgendwas gut zu machen.
Okay.
Aber die sind halt tatsächlich, wir haben die wirklich aufgeschrieben und auch viele so wertebasierte Führungscoachings gemacht und eingeführt für eben die zweite Ebene an Führungskräften. Das ist super wichtig.
Was, wenn du jetzt sozusagen, ich habe ein grobes Gefühl, was so Tage bei BCG und McKinsey kosten, also wenn man da jetzt einen Tag bucht, kannst du sagen, was bei euch so Größenordnung, wenn man jetzt sagt, Mensch, der klang jetzt spannend, der Christian würde ich gerne auch mal zu mir einladen,
ja.
Du kommst jetzt wahrscheinlich nicht für 800 Euro.
Nein.
Für 8.000 schon, oder?
Ja, auch.
Dann geht's los.
Für 8.000 fahre ich.
Nein.
Nee, also tatsächlich, es gibt ja einen Unterschied zwischen, wofür arbeitet die Firma, wofür arbeite ich. Das hat was mit Ressourcen. Es gibt mich eben einmal. Und die Größenordnung ist so das, was ich auf dem Deckel habe. Ansonsten sind wir so in der Range von den BCG, McKinsey, KPMG-Implementationsleuten. Also so, du musst ja, wenn du auch Accenture beispielsweise als Konkurrenz hast, immer gucken, dass du in dieser Preis Region bist, also so 1800 plus ist so die Consulting-Tagessatz-Range.
Okay.
Und das ist ziemlich Standard für alles, was heute digitale Transformationen macht, tatsächlich.
Okay. Und gibt es so eine Art USP, wie ihr euch sozusagen differenziert jetzt innerhalb der Arbeit?
Wir würden, also in den USA steht es sogar, glaube ich, auf der Website. Die nennen das Startup for Hire. Also die Idee ist tatsächlich, und das ist, was ich vorhin meinte, mit wir haben vieles in Abgrenzung entwickelt. Was wir gesehen haben, wenn Unternehmensberatungen Digitalisierungsprojekte machen, ist, dass du unglaubliche Mengen an PowerPoint produzierst und unglaublich spät ins Handeln kommst. Also sehr viel strategische Überlegung da ist. Was wir versuchen zu tun, ist sehr, sehr früh etwas zu machen, was ich jetzt irgendwie mal Strategution nennen würde, nämlich schnelle Hypothesenentwicklung von was sind funktionierende Geschäftsmodelle und eine schnelle Umsetzung an Prototypen. Also wirklich sehr, sehr schnell dahin zu kommen, zu sagen, wir gründen jetzt eine Firma aus, wir haben jetzt gerade bei Schmitz Cargobull, darüber kann man reden, eine Tochterfirma ausgegründet, heißt Cubix, beschäftigt sich mit digitaler Logistik und den digitalen Wertschöpfungsketten von Logistik. Bis zu dem Entscheidungsmoment hat 16 Wochen gedauert, das zu gründen. Und es geht wirklich für uns sehr, sehr schnell darum, den Proof of Business hinzukriegen. Also wirklich am Markt zu beweisen, dass die Hypothese funktioniert, Kunden zu involvieren und in Exekution zu kommen. Weil wir glauben, dass große Konzerne nicht so sehr ein Ideenproblem haben. Es geht nicht um die, können die sich ausdenken, was jetzt ihre neue Wertschöpfung wäre, sondern die haben tatsächlich ein klares Exekutionsproblem. Also kommen die dahin, das tatsächlich zu machen, was sie sich vorstellen.
Und das, seid ihr dann an dieser Schmitz Cargobull, ist es ein Joint Venture mit euch oder ist es eine Firma,
das ist über denen? Wir bauen deren Assets auf. So, das ist tatsächlich das, was anders als andere Momente, die man sieht, wo dann so Equity-Beteiligungen passieren, glaube ich sehr daran, dass die Firmen, für die wir arbeiten, uns hiren, damit wir ihnen Assets bauen, also ihre eigenen Geschäftseinheiten, sogar denen.
Und aber irgendwann im Laufe des Prozesses hast du auch irgendwann ein Angebot bekommen oder ihr als Gründer, das euch auch sehr gut entschieden, wo ihr sagt, wir nehmen jetzt auch nochmal ein größeres Netzwerk mit rein, kann man sagen, ne?
Ja. Also ja, wir haben TGG 2015 verkauft, meinst du?
Ja, genau. Also, und was man hört, guter Preis, glaube, das hat gut funktioniert. Und das ist jetzt ja schon 3 Jahre her, also 2015.
Über 3 Jahre sogar her.
Aber ist für dich kein Grund, da jetzt irgendwie so, gibt kein Earnout, wo du jetzt irgendwie bald raus bist, sondern?
Also es ist sogar so, dass der Earnout vorbei ist und ich ja trotzdem noch da bin. Und das ist wahrscheinlich was beweist, dass die eine gute Idee hatten, das gut managen. Vielleicht so ein bisschen Kontext dazu, warum haben wir das gemacht und warum funktioniert es heute mit denen? Was wir gesehen haben, als wir anfingen, dieses Consulting aufzubauen, ist, dass wir relativ viel internationale Themen lösen müssen. Also das ist halt die Situation, dass gerade im globalen Wettbewerb stehende deutsche Konzerne eben nicht ein deutsches Digitalisierungsproblem lösen, sondern international verwendbare Geschäftsmodelle haben wollen, aufbauen wollen. Die wollen die irgendwie im Ausland testen. Wir haben für Automobilkonzerne viel in Mexiko gearbeitet, haben viel in den USA gemacht und haben gesehen, dass wenn du dieses Beratungsthema machen willst, musst du international positioniert sein. Führt natürlich dazu, dass wenn dir das Unternehmen selber gehört, dass du dir überlegen musst, wie investierst du dein Geld, wie riskant ist eigentlich so ein Marktgang im Ausland. Wir sind zu der Analyse gekommen, dass das zu riskant ist, weil du damit auch alles verlieren kannst, was du schon mal gewonnen hast, wenn du das Geld aus dem Geschäft nimmst und dass wir eigentlich einen starken Partner brauchen. Und haben dann, ich glaube, 18 Monate uns tatsächlich alle möglichen Kaufinteressen angeguckt. Ich glaube, es waren, die Wahrheit ist so 8 oder 10, die tatsächlich sich interessiert gezeigt haben, TGG zu kaufen, haben mit allen zusammengesessen und haben denen tatsächlich so einen strategischen Vorschlag gemacht, wie wir die Firma weiterführen würden, wenn sie sie kaufen. Und am Ende war Omnicom tatsächlich diejenige, wo aus Kaufpreis, strategischem Fit und der überzeugt hat, dass unser Weg der richtige ist, da das beste Paket zusammenkam.
Omnicom, muss man sagen, ist eines der größten Werbenetzwerke.
Ich glaube, zweitgrößtes, genau.
Der Welt, oder ja. Zumindest in Europa.
Nee, der Welt, also so.
Da gehören auch andere bekannte Agenturnamen dazu, ne? Also
da sind, in Deutschland kennt man DDB, TBWA, BBDO, auf der Mediaseite OMD, PhD, so. Also die haben sind ein
Volk. Das klingt ja fast wie so ein Fanta 4-Song. Ganz, ja, ja, ganz viele Abkürzungen.
Deswegen findet es auch keiner komisch, dass wir uns in den USA nur THGG nennen, ja, um zu verhindern, dass jemand merkt, dass es ein Asiatenwitz im Namen ist.
Okay, aber das heißt jetzt wirklich, ihr seid in den USA unterwegs und ja, dann bist du da auch irgendwie...
Ich bin da, ich versuche gerade eine Woche im Monat da zu sein. Ja. Genau. Schafft es in den allermeisten Fällen, genau. Wir sind da, wir haben da ein richtiges Unternehmen, Leute und Kunden tatsächlich auch. Was ja auch erstmal so, das musst du auch erstmal machen.
Und aber sagen wir mal so, das funktioniert genauso. Die amerikanischen Chefs lassen sich auch sozusagen gerne von Leuten irritieren, um es mal so zu formulieren.
Erschrecken steht, glaube ich, auf unserer Website. Ja, also du hast, und das ist tatsächlich, also ich habe da eine total krasse Lernkurve gerade, weil die Hypothese, und die kann man total anzweifeln, von ein deutsches Unternehmen kommt in die USA und erklärt Unternehmen den neue digitale Geschäftsmodell, ja, ist so, weiß man gar nicht so, ja, genau, ob das funktioniert. Ja. Was du merkst und was ich sehr früh sehr staunend feststellen musste, ist, so ein amerikanischer Mittelständler oder ein großes amerikanisches Unternehmen ist vom Silicon Valley im Zweifel genauso weit weg wie irgendwas, was im Frankenwald sitzt. Also so, wir überverstärken dieses amerikanische Digitalbild dadurch, dass wir eben viel auf Silicon Valley gucken. Unternehmen, die in New Jersey sitzen, haben da nicht so super viel mit zu tun. Und deswegen hast du tatsächlich, was so das Thema Prozesse, Organisationsstruktur angeht, aber auch so Ideen, total ähnliche Probleme. Es gibt natürlich kulturell riesige Unterschiede, also so auch wie Projekte gemacht werden und so ein Kram. Aber grundsätzlich ist es erstmal, sagen wir mal, intellektuell möglich, in den USA Internet zu erklären und zu erschrecken.
Okay, ja, weil man würde dann annehmen, dass die lieber von irgendwelchen amerikanischen Gurus sozusagen beraten werden.
Ja, aber man trifft da schon so den Vaynerchuk und so, also die sind da so, aber also wir haben auch schon in Pitches mehr Runden geschafft als er. Also das ist so ein, ich meine, du weißt halt nicht, wie es geht, wenn du es nicht einfach mal machst und dann wirklich mal sagst, okay, wir nehmen jetzt hier mal so ein AFP und machen mal einen Vorschlag. Und dann siehst du ja, wie der funktioniert.
Okay, und sag mal, ich frage es ja immer so ein bisschen und weiß auch, dass du jetzt wahrscheinlich nicht da ganz transparent bist oder sein kannst, aber zumindest Umsatzgrößenordnung, kannst du dazu was sagen?
Nee.
Wenn ich jetzt schätze, 180 Leute, 25 Millionen Euro Umsatz?
Ich kann dazu nichts sagen.
Aber es klingt jetzt eher nach einem...
Du bist ein guter Schätzer.
Okay, also es klingt jetzt nicht total verrückt.
Es klingt nicht total verrückt.
Okay. Und das ist ja, sagen wir mal, muss man ja auch sagen, so ein Beratungsgeschäft kann man ja auch profitabel führen. Ne? Das ist ja, da habe ich jetzt gehört, okay, 15-20% Marge macht man damit ungefähr. Weniger. Höher sogar, ja, mehr, ja?
Also ja, du musst einen Anspruch haben, der höher ist als das, weil sonst bist du ja tatsächlich also so, Beratungsgeschäft hat ja die Eigentümlichkeit, dass du sehr, sehr viel weniger Tage verkaufst, jedenfalls so wie wir es machen, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gemeint habe, Abgrenzung von Unternehmensberatung. Unternehmensberatung tendieren dazu, zu versuchen, hohes Volumen zu verkaufen, dann hast halt eben viele Junioren auf dem Flur rumrennen und so. Unser Fokus ist sehr, wir wollen das kleinstmöglich funktionierende Team in einem Projekt haben. Also so ein Projektteam bei uns ist auch mal 3 Leute groß. Das funktioniert nur, weil du ja nicht so viel Umsatz machst, wenn du sehr profitabel bist. Und deswegen wäre eine Marge, wie du sie genannt hast, nicht gut.
Okay. Ja, gut für euch am Ende, ne? Oder jetzt euer Netzwerk am Ende, ne? Aber auch für dich wahrscheinlich auch noch. Du bist ja auch irgendwie
für mich ist inzwischen tatsächlich nicht mehr, also doch, nee, doch, für mich ist nicht so egal. Fürs Netzwerk ist es tatsächlich, das ist ja die interessante Situation, die finden uns total spannend, so aus einer Innovationslaborperspektive. Wir diskutieren mit denen auch, wir hängen ja direkt in New York, was auch ganz wichtig war für uns. Also es gibt keine so Europa-Verantwortlichen, die dann so stille Post nach New York spielen, sondern wir haben mit den Leuten, die das Netzwerk steuern, direkt zu tun. Wir sind für die ultra spannend, weil wir was machen und damit irgendwie Geld verdienen, wie die das nicht tun. Also es hat ja auch gerade im großen Maße die Diskussion, wie verändern sich eigentlich Werbenetzwerke, welche Angebote haben die, wie machen die eigentlich Beratung. Was du halt immer sehen musst, ist, die haben 79.000 Angestellte. Wir müssen schon noch einen ganz schönen Weg gehen, damit wir wirklich eine kritische Größe für die haben, dass es nicht so ein, ja, diese funky Freaks in Deutschland, die sind ziemlich erfolgreich, aber auf einer Skala, die ist so, also BBDO, deren größte Agentur, das darf man wirklich nicht vergessen, hat weltweit 15.000 Angestellte. So, da ist der Weg noch ein längerer, dass wir nicht nur irgendwie so Kulturprogramm werden, die ganz interessant sind.
Ja, sag mal, unser Gary Vaynerchuk, das ist für euch mittlerweile durchaus ein Wettbewerber, das guckst du dir genau an, den Begegnungen an den Marken USA?
Also was wir da gesehen haben, ich habe einen konkreten Moment im Kopf, der ist ja sehr social positioniert und merkt natürlich auch, dass er irgendwie da raus muss und einen anderen Weg nehmen muss. Dafür ist die Company nicht besonders glaubwürdig. Also so, wir hatten die interessante Situation, das ist ja so ein bisschen, Omnicom in den USA hat halt alle Kunden, die du dir vorstellen kannst, wenn du dir irgendwie alle Netzwerke zusammenbringst. Deswegen können wir halt ein gutes Netzwerk nutzen. Auch da haben die, die in Social Media angefangen haben, genau das, was wir auch hatten. Wir sind nur irgendwie so eine Phase weiter, nämlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, dann tatsächlich so Geschäftsmodelle zu beraten. Es fehlt der Beweis, es fehlen die Cases. Und da steht Vaynerchuk eben auch. Also so, ich glaube, der ist schon irre glaubwürdig für alles, was mit Content und Engagement und all sowas zu tun hat. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ein richtiger Konkurrent ist. Wir machen eben keine Kommunikation, kein Social Media in den USA. Aus einer Consulting-Perspektive würde ich den nicht als Konkurrent bezeichnen. Das sind eher so die Deloittes und so.
Ganz kurze Unterbrechung für alle, die es schon vermisst haben und lange nicht mehr gehört haben. Ich spreche wieder über Matratzen und zwar über die Casper-Matratze. Sie wurde mit Besessenheit designt, zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht, das wisst ihr längst. Sie kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. 2015 bereits vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der Clou, man kann 100 Nächte Probe schlafen und dann entscheiden, ob man sie behalten möchte oder kostenlos abgeholt haben möchte. Ansonsten hat man einfach eine geile Matratze. Casper, unsere alten Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt geht's weiter. Ansonsten spart auf den Kauf eurer ersten Casper unter casper.com/omr 50 Euro. Ja, ihr wisst, auf Casper ruht man einfach gut. Weiter geht's. Sag mal deine Karriere in der deutschen CEO-Landschaft oder Corporate-Welt ist ja sogar so weit gegangen, dass du nicht nur da jetzt in vielen Vorstandssitzungen sitzt und irgendwie, ich habe vor kurzem ein Foto gesehen, da ich glaube, es war Zetsche auf einer Konferenz, im Vordergrund groß und im Hintergrund sah man, es war noch so halb im Bild, sah man, wenn man dich kennt, dein Gesicht direkt daneben. Ja. Und das ist so typisch irgendwie, du hängst dann da irgendwie tatsächlich bei all den Großen mit rum und bist dann da so rumgereicht worden, kann man sagen. Und das hat auch irgendwie am Ende...
Das sagst du.
Das hast du gerade so beschrieben. Ja. Also ja. empfohlen worden. Ja. Ne? Und am Ende hat es sogar dazu geführt, dass du jetzt eine Kolumne schreibst im Manager-Magazin, im richtig. Printheft.
In richtiger Zeitung, ja.
Hat dir das noch was gebracht?
Das ist tatsächlich relativ lustig, weil das Manager-Magazin hat ja, manche haben das vielleicht gesehen, diese Rattenfänger aus Digitalien-Geschichte gemacht, auf die Digitalberater-Szene draufgehauen. Die tatsächlich wirklich machte, dass viele Menschen sich meldeten, so Ich habe im Manager-Magazin ganz viele Sachen aufgeschrieben, die mir wirklich wichtig sind. Ich habe eine Kolumne geschrieben, die lag mir echt am Herzen, nämlich die Überschrift war Politiker vergleicht euch, war so kurz vor der Bundestagswahl, wo mehr oder weniger drin stand, fangt doch mal an, uns Digitalprogramme vorzustellen als Wähler, dann können wir uns auch entscheiden, wer das Beste hat. Interessanterweise ist es eben tatsächlich so, dass man in dem Moment, wo es einem wirklich wichtig ist, nämlich in dem Augenblick zum Beispiel, echt wenig Feedback bekommt und in dem Moment, wo du denkst, so, naja, also es war so irgendwie ein Thema, das fand ich gut, aber jetzt nicht leidenschaftlich gut, da kommen dann irgendwie so Sachen. Also so, und ich hab einfach Lust, diese Kolumne zu benutzen, also Plattform Sachen zu diskutieren. Ich stelle nur fest, dass ich das ganz schlecht vorgeben kann und das Publikum irgendwie mehr darüber entscheidet, worüber sie mit mir diskutieren wollen. Also immer, wenn ich irgendwie so glühend da sitze und mich auf den Tag freue, wenn es rauskommt, weil ich denke, Mensch, jetzt diskutieren mit mir alle über Digitalpolitik, ruft keiner an.
Okay, aber es war schon PR-mäßig wahrscheinlich dein größter Coup, das irgendwie jetzt dauerhaft machen zu können,
ne? Ich glaube, es sind alle immer, also am Anfang hat es, glaube ich, keiner wahrgenommen oder mit mir in Verbindung gebracht. Also ich habe heute noch so Diskussionen, das reicht so zwischen, Bornstein, das Manager-Magazin, jetzt echt, so auch von sehr angesehenen Leuten in der deutschen Wirtschaft, bis hin zu, ach, Sie sind das. Also ich glaube, es kriegen nicht viele zusammen, dass ich das bin, der das schreibt, weil das Foto ist auch so schlecht freigestellt und so, ja.
Aber okay, also das heißt, aber das war am Ende, das habe ich mir zumindest so vorgestellt, auch ein Brandbeschleuniger, wenn man eh schon sozusagen der Digital Darling da, der deutschen DAX-Elite ist, dann hilft das oder so.
Ja, also die Marke Manager Magazin ist auf jeden Fall eine, wo dann manche Fragen nicht mehr gestellt werden. Also so, wenn das Manager Magazin schon mal entschieden hat, dass der da reinschreiben darf zu Internet, dann ist das schon irgendwie okay, was der sagt.
Ja, es hilft wahrscheinlich, ne?
Ja.
Hast du generell mal aktiv PR gemacht für dich oder so?
Es gibt ja viele, die behaupten, ich habe mich mit Matze lange drüber unterhalten, dass das THGG viel PR-Story ist. Das stimmt vielleicht im Ergebnis, weil wir halt wirklich tatsächlich irgendwie viel Presse hatten. Aber die Wahrheit ist, dass wir haben so Gelegenheiten genutzt und Sachen gemacht. Also so, wir haben ein PR-Team und so, aber wir haben zum Beispiel Pressemitteilungen rausschicken, haben wir gerade irgendwie vorletzte Woche eine Diskussion, ob man nicht zu Etatmeldungen mal Pressemitteilungen rausschicken musste, weil, man glaubt es kaum, die letzten 10 Jahre diese Firma niemanden gesagt hat, wen wir neu als Kunden haben. Das haben wir irgendwie vergessen aufzubauen oder so. Und dann ist aber so ganz viel so Thought Leadership, heißt heute dieses tolle deutsche Wort, ganz viel so Meinungszeug veröffentlicht worden, also so wir zu Themen um Meinung gefragt worden. Und das
wo
hat schon
ja,
also
wo
alles Mögliche. Also ich habe schon irgendwie ich habe zu digitaler Verwaltung irgendwann mal eine ganze Seite in der Süddeutschen geschrieben, aber immer eher thematisch als so News-Pressemeldung. Das war irgendwie immer gut. Also es hat aber oft das Gefühl kreiert, wir haben das irgendwie auch ein paar Mal gehört, auf magische Weise seid ihr ziemlich groß, aber keiner weiß, welche Kunden ihr eigentlich habt. Stimmt, weil wir ja diese Pressemitteilung nie rausgeschickt haben. Wir konnten uns immer irgendwie nicht einigen, wann das der richtige Moment ist, und dann war so, ach komm, dann machen wir es jetzt nicht. Also insofern erfolgreich, aber opportunistisch und nicht so mega professionell, glaube ich.
Und, aber die
machen wir aber jetzt, kommt.
Okay, okay. Und die Zukunft für dich ist jetzt aber USA-Geschäft aufbauen, ja, und die nächsten Jahre weiter im Netzwerk sozusagen THGG als etablierte Transformationsberatungsfirma zu...
Ja, und noch was, ein bisschen eine größere Ambition habe ich noch, und da sind wir jetzt gerade dabei, nämlich die Frage zu beantworten in so einem Netzwerk, dass tatsächlich Werbung, wir wissen, das verändert sich, die Wertschöpfung von Online-Agenturen, von Media-Agenturen und so verändert sich. Was ich gerade echt mit großer Leidenschaft mache, ist die große Frage von, wie muss eigentlich ein Werbenetzwerk in der Zukunft aufgestellt sein, was für Dinge zukünftig können, wie über Produktneuentwicklung, Organisationsneuentwicklung nachdenken, also so ein bisschen... Wie, das ist sehr vermessen formuliert, das gebe ich zu, wie THGisiert man die Omnicom, ist so ein bisschen die Frage. Und da gibt es gerade extrem spannende Diskussionen, dadurch, dass wir in New York eben auch relativ sichtbar sind. Und ich glaube, dass alle Netzwerke, sei es Publicis oder WPP oder Omnicom, sich eben die Frage stellen müssen, was passiert denn eigentlich, wenn Automatisierung von Mediabuchung und Ähnlichem diese Geschäfte mal kleiner macht? Wie sind dann eigentlich Werbeagenturen positioniert und Werbenetzwerke? Wenn du dir die USA anguckst, dann gehen die Accentures, gehen die Deloittes immer mehr da rein, auch Agenturen zu kaufen, also das mit anzubieten. Und in diesem Wettbewerb und dieser Umformung des Marktes mitzudiskutieren, finde ich gerade irre spannend.
Was ist da sozusagen deine These? Wie sieht das Endspiel aus? Das
ja, ich glaube, am Ende wird es um die Frage gehen, auch das ist was wir so als Positionierung benutzen, gibt es etwas, was man Creative Class Business Consulting nennen kann? So würden wir uns immer verstehen. Am Anfang war das wahrscheinlich auch immer nur eine Ausrede für, wir haben keine Anzüge an, wir sind halt kreative Klasse, wir müssen keine Anzüge anhaben. Ich glaube aber, dass da mehr drin steckt. Das hat Amir Kassai schon vor echt langer Zeit mit was gemacht, was Hubble hieß damals, ich weiß nicht, kann sich bestimmt keiner mehr daran erinnern. Da hatte der die Hypothese, dass Werber und Kreative gute Business-Consultants sein können. Das hat irgendwie damals nicht geklappt. Ich glaube, jetzt ist so ein Moment, wo man tatsächlich die Art von Strategie, mit der du neue Geschäftsmodelle entwickelst, ist Kreation, ist kreatives Arbeiten. Und die Hypothese, der ich folge, ist, kannst du aus etwas, was einen kreativen Kern hat, wie eine Werbeagentur, wirklich eine kreative Unternehmensberatung machen? Ist dieser Weg möglich? Und das ist so ein bisschen so, die Antwort weiß ich nicht, aber das ist das, was mir gerade Spaß macht, zu diskutieren und irgendwie voranzutreiben.
Und das ist auch ein bisschen am Ende auch die Wette, ne? Also, die ihr versucht.
Genau. Und wahrscheinlich ist es auch Omnicoms Wette mit uns so. Deswegen finden die uns irgendwie gerade interessant, weil wir eben Sachen machen, die da kein anderer macht und die aber irgendwie begehrlich sind, die toll sind und so.
Bist du denn gegenüber dem klassischen Media-Geschäft, also dem Brot- und Butter-Geschäft am Ende von Omnicom, Media-Agentur-Geschäft, bist du da skeptisch oder bist du da, sagen wir mal, kritisch oder bist du da...
Das hat mit Omnicom gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, dass tatsächlich klassische Media, sei es Mediacom oder Starcom bei Publicis oder so, dass die alle klassische Cash-Cows der Netzwerke irgendwann an so ein Erklärungsproblem kommen werden, weil vieles von dem, was da gemacht wird, gerade Handel von irgendwelchen traditionellen Medienkanälen und so, ist eben automatisierbares Geschäft. Also so, und ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, wie sieht eigentlich meine Mediaagentur aus? Ja, das ist eine riesen Fragestellung.
Und braucht es das überhaupt noch so richtig, wenn Google und Facebook und ein paar
Clouds eh alles ermöglichen.
Ja, also so, und ich finde, das muss man irgendwie diskutieren. So, das sind halt, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, aber wir reden über fünfstellige Anzahl von Menschen, die da heute arbeiten.
In Deutschland, ja.
Also auch in der Omnicom global, in Deutschland eben auch. Ich glaube schon, dass dieses Geschäft sich massiv verändern wird. Heute haben wir eben so Messbarkeitslücken, so Fernsehwerbung und all so ein Kram, die sind eben eher nicht so gut gemessen. Automatisiert buchen kannst du das auch nicht. Was, wenn das alles geht? Also was, wenn du programmatisch Video in TV-Spots rein buchen kannst auf Basis von Targetierungskriterien, dann automatisiert sich eben das, was heute noch ein sehr mechanistisches, humanes Geschäft ist. Ich mache mir da schon irgendwie, also nicht Sorgen, aber Gedanken drüber.
Und sag mal, du bist auch ein bisschen als Business Angel unterwegs, ne? Ich weiß, dass du, glaube ich, bei Edition F investiert bist.
Bin ich.
Sonst noch, hast du dein Portfolio an Aktivitäten?
Oder ja, ich habe ich glaube, 7 Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen. Edition F ist wahrscheinlich das, was man am meisten kennt, weil eben die Marke auch relativ sichtbar ist. Ich bin in Köln bei 22 Connect investiert. Die machen Talents Connect, also so HR-Software und noch ein paar andere Sachen.
Okay, also das heißt, du hast keine, im Florian Heinemannschen Sinne, letzter Podcast hat uns das erklärt, eine Investmentthese, der du folgst, das ist daran, glaube ich.
Die große volkswirtschaftliche Investmentthese? Nee, ich habe schon eine Investmentthese, wenn du es runterbrechen willst. Ich glaube halt an total gute Unternehmer. Also so, ich habe halt Bock, und da geht's. Ich meine, du machst auch Eventgeschäft, wenn man so will. Ich glaube, dass es tatsächlich bei guten Unternehmern nicht so sehr darauf ankommt, was die machen, sondern also so, du kannst auch in nicht einer Investmenthypothese folgenden Geschäften sehr erfolgreich sein. Ich würde auch tatsächlich in einen geilen Hotelunternehmer investieren, wenn es ein geiler Hotelunternehmer ist und ich sehe, irgendwie unternehmerisch macht das Sinn.
Und digital ist da eh keine Frage, weil digital ist überall drin. So
genau, also da denke ich nicht drüber nach viel. Also weil das, was mir angeboten wird, ist per se digital. Aber wie gesagt, also so, also fast würde ich es mir wünschen, ein geiles Hotelprojekt zu finanzieren.
Okay, und letzte Frage vielleicht. Machst du dir manchmal Sorgen, dass man, wenn man so älter wird, dass man so ein bisschen den Touch verliert mit dem, was so an digitalen neuen Sachen passiert? Und
machst du dir die Sorgen?
Manchmal schon, ja.
Echt?
Ja.
Dass du so arriviert bei dir zu Hause auf der Couch sitzt und denkst, dieses Vero, das,
ja, oder was ist das? Genau, irgendwelche neuen Plattformen. Ich meine, bei mir ist halt so, ne, ich habe tatsächlich die Chance gehabt, jetzt mal Evan Spiegel von Snapchat kennenzulernen. Der ist halt 27.
Der war gestern hier, oder?
War gestern in Hamburg, ja. Und dann denkt man sich, okay, der ist 27, der ist schon mal 10 Jahre jünger als ich. Und der bastelt dann Sachen rum für Leute, die sind irgendwie noch jünger. Und ich nutze das Produkt echt nicht so intensiv, sondern ich nutze es eher so, weil ich sage, das muss ich jetzt mal mit draufziehen und ich muss das verstehen.
So. Also ich musste mir tatsächlich von jemandem, der bei uns arbeitet, erklären lassen, wie man diese Gesichtsfilter macht, als ich Snapchat das erste Mal. Also es war so, Oppi kommt und lässt sich von der Gen Y zeigen, wie man diese lustigen Sonnenbrillen macht. Ist auch schon ein paar Jahre her.
Aber hat man nicht, dann schafft man es dann noch so tief reinzukommen und die ein tiefes Verständnis zu entwickeln, wenn man mehr so drauf guckt, so als
selber
zu nutzen.
Ich glaube, das ist ein Mindset-Thema. Also so Bontam, mein anderer Mitgründer, also Franz Bontam, der ist ja schon immer, ich will ihm nicht Unrecht tun, ja doch, er ist 12 Jahre älter als wir. Das heißt, er hängt mit uns Kids die letzten 10 Jahre ab und hat ja immer schon diese Perspektive. Und ich glaube, das ist halt so ein, hast du das Mindset und interessierst du dich dafür, kommst du da auch immer rein? So der Moment ist kritisch, wenn du sagst, so, das interessiert mich, ist mir alles kompliziert, will ich nicht mehr. Und ich glaube, das ist ja so, das ist ja deine eigene Entscheidung, ob du findest, also so, und dann siehst du halt mal eine halbe Stunde echt ein bisschen albern aus und natürlich haben die dann ein großes Thema draus gemacht, wenn du sagst, dieses Interface ist nicht so intuitiv, dass ich weiß, wie ich diese Gesichter machen kann, mach doch mal bitte. So, ja, so, Oppi lässt sich das erklären, aber ich, also, wenn man nicht mehr fragt, dann ist irgendwas falsch.
Ja, ich finde es ja geil, dass also mal selbst ein Erklärer sagt, er braucht auch Erklärung am Ende.
Ja, aber das ist ja das Coole daran und ich mag das wirklich gern. Wir haben ja wirklich die ganze Breite von Alter so in der Firma, wo du mich denkst, so, ich dachte früher immer, mein Bruder, der ist 1985 geboren, ist der jüngste Mensch der Welt, so winzig klein. Und dann sitzt du so vor Lebensläufen, wo dann so irgendwas mit 90 als Geburtsdatum ist. Also davon gibt es nicht so wenige. Und ich meine, jemand, der 90 geboren ist, jetzt schon 27, ist ja schon ein richtiger Mensch.
Evan Spiegel.
Ja.
Der sagte gestern, meine Frau ist verheiratet und die erwartet ein Kind und so. Wo man sich denkt, alter Schwede, ja stimmt.
Ja, und dann gibt es eben auch so Leute, die sind so 94 geboren. Und das ist ja total, also so das in so einer Firma zu haben, ist ja total großartig, weil sich das ja auch total fordert. Also es ist ja auch so ein, so ich will dann eben auch diese Gesichter bei Snapchat machen.
jetzt klinge ich wirklich wie mein Opa. Und dann muss ich halt jemanden fragen, bis ich checke, okay. Und ja, nein, Snapchat hat kein besonders intuitives Interface. So. Aber ich würde auch beim nächsten wieder hingehen und sagen, hier, das will ich verstehen.
Ja, ist ja die alte Gary Vaynerchuk-Schule. Der sagt ja zumindest auch immer, da man muss sich da dazu zwingen, da wo Arbitrage-Vorteile sind oder wo man als Erster drauf sein kann, Pioniervorteile muss man ausnutzen, auf alle Plattformen gehen.
Ja, und bei uns sitzen halt Leute so, wenn du rumfragst, wer hat Blockchain, also Cryptocurrencies gekauft, so, da hast du alles dabei. Da sagt dir dann jemand, also pass mal auf, Bitcoin kannst du vergessen, kauf Ripple und Dash. Und
dann gehst du hin und fragst, warum, wieso, weshalb.
Ja, genau. Und dann musst du halt irgendwie, also so, wenn du dann sagst, Ripple und Dash, ich zeig dir den Finger, das ist halt falsch. Dann ist die paranoide Situation richtig. Aber dann musst du eben sagen, okay, ich habe mir dann mal alle Marketplace-Apps, die es fürs Handy gab, installiert, bin auf Kraken gegangen und habe mich da voll reingekniet. Und solange das immer noch geht, glaube ich...
Wann war das gemacht?
Vor einem Jahr.
Ja, ist immer noch ein gutes Timing.
Ja, ja, das war, und dann habe ich eben tatsächlich, also, und ich glaube, das ist so, solange du das immer noch so und mach dir keine Sorgen, wenn du noch fragst, ist alles noch gut. Also okay, dann bist du nicht der Opa in den Filzlatschen, wo alle denken, ja, den Philipp, den erreicht man nur auf diesen Oldschool-Kanälen.
Per SMS.
Ja. und auch das finde ich wieder, also ich bin auch immer noch gut auf SMS erreichbar.
Okay.
Aber ich bin auch wie die Kids und wahrscheinlich geht es euch beiden auch ganz genauso. Ich mag nicht, das hat sich auch verändert, wenn mich jemand ohne Absprache vorher telefonisch anruft.
Okay.
Das ist so, die Kids, die finden das, synchrone Kommunikation, die aufgezwungen ist, heute nicht mehr gut. Geht mir auch so. Also so dieses einfach mal anrufen, das finde ich, das machen nur alte Leute.
Also lieber irgendwie vorher einen
Text. Vorher Termin abmachen und dann telefonieren. Kennst du, ich weiß nicht,
wie
das
machst,
aber so dieses spontan angerufen werden ist so, haben wir überhaupt nicht vereinbart, was soll das?
Okay. Ja, alles klar, also wer dich trotzdem erreichen will, wir helfen, wenn wir helfen mit einer Intro oder ähnlichem. Ja, super interessant, finde ich auch super ehrlich und ja, irgendwie spannend. Du bist ja wirklich da jemand, der glaube ich, wo die Werbewelt, die Kreativwelt hinguckt und beobachtet, was ihr macht, was ihr in den letzten Jahren aufgezogen habt. Und im Hintergrund wahrscheinlich eine ganze Reihe an spannenden Mandaten, über die du nicht alle reden kannst, hast du schon gesagt. Aber über einige haben wir gehört. Danke dir und ja, viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschö.
Was soll ich groß sagen? Jetzt ist hier der Podcast vorbei, aber bei uns beginnt die Arbeit, bei uns geht's weiter. Wir haben Saisonhöhepunkt, unser Festival mit allem, was Rang und Namen hat. Guckt euch mal unsere Website an, da stehen Leute drauf, das glaubt man gar nicht. Da stehen irgendwie Bands drauf, das glaubt man gar nicht. Und da gibt's Angebote, Masterclasses, was man da lernen kann, wen man treffen kann. Das ist, glaube ich, unübertroffen in dieser Form. Vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Also viel Spaß.